Meine Kollegin Cornelia Kirchweger war zeitgleich mit dem Konflikt zwischen Indien und Pakistan 2 Wochen lang in Indien und hat die brisanten Auseinandersetzungen hautnah miterlebt. Auslöser für die Eskalation war die Ermordung von 26 Hindus, vorwiegend Inder, durch islamistische Terroristen am 22. April. Indien beschuldigte sie, ein Naheverhältnis zu Pakistan zu haben. Die indische Regierung stellte sofort klar, die Terroristennester auf dem Gebiet von Pakistan werden ausgelöscht. Die Angriffe im Rahmen der Operation Sindhor erfolgten exakt und gezielt und waren nicht gegen die Zivilbevölkerung gerichtet. Das Ganze eskalierte schließlich in einem Luftkrieg, wobei vorwiegend Drohnen und Artillerie eingesetzt wurden. Auf Vermittlung der US-Regierung unter Donald Trump kam schließlich ein Waffenstillstand zustande. Cornelia Kirchweger erzählt uns über die Hintergründe des Konflikts und wie sie und die Menschen in Indien die gefährliche Eskalation der beiden Atommächte miterlebt haben. Servus Cornelia, begrüße dich zurück bei uns im Studio. Cornelia, bevor wir jetzt eingehen auf diese Konfliktsituation, wollen wir noch festhalten, wie es eigentlich zu dieser Trennung von Indien und Pakistan 1947 gekommen ist. Also Indien, der Subkontinent, war sowohl mit Hindus als auch mit Moslems und vielen anderen Religionen bevölkert. Die Konflikte haben aber ab 1900 massiv zugenommen und immer wieder hat es Trennungsbestrebungen gegeben. Und die sind dann 1947 vollzogen worden.
Das war der letzte Akt des britischen Abzugs. Und aus meiner Sicht wurde dieser Mountbatten-Vertrag den Indern aufgezwungen, diese wahnsinnige Teilung, die eigentlich der Herd für die jetzigen Konflikte ist.
Gandhi hat ja immer, also wollte ja immer, dass Indien nicht getrennt wird. Ja? Und also er war gegen diese gegenläufige Spaltung. Und im Zuge dieser Spaltung hat es ja auch zwischen 500.000 und 1 Million Toten gegeben.
Und es sind massenhaft Menschen vertrieben, umgesiedelt und
also furchtbare Zeiten
also
eigentlich.
Es war keine friedliche Trennung und es war also ganz und gar nicht im Sinne von Indien, weil es ging ja um Ost- und Westpakistan, wobei Ostpakistan ist das heutige Bangladesch, das hat 1971 dann die Unabhängigkeit bekommen. Das heißt, Indien musste 2 Gebiete abtreten, sagen wir es konkret, damit es 2 muslimische Staaten gibt.
Ja, und diese Spannungen, die liegen heute noch genauso da, wie sie eigentlich vor 130 Jahren dargelegen sind. Kann man das so sagen?
Kaschmir, Jammu sind mehrheitlich muslimisch besiedelt und sind aber jetzt von Modi in der Unionsregierung hineingebracht worden, 2019. Auch aufgrund von Konflikten, die Modi aus seiner Sicht sonst nicht unter Kontrolle hätte halten können.
Wie schätzt du denn jetzt generell diesen aktuellen Stand ein zwischen diesen beiden Konfliktparteien?
Ja, es hat nach 4 Tagen wirklichen Luftgefechten, heftigen Luftgefechten in diesen Grenzregionen, hat am Freitag, habe ich also in den indischen Medien gelesen, da war ich noch in Indien, die Alarmglocken bei den USA geläutet und vielleicht auch bei China, weil die Eskalationen sind immer weitergegangen, kein Land wollte nachgeben und es ging immer um Vergeltung und Pakistan hat gesagt, es wäre zu Unrecht beschuldigt, mit dieser Befreiungsfrontbewegung zu tun zu haben, die angeblich ein Arm des Lashkar-e-Taiba war. Auf jeden Fall hat es dann hektische Telefonate gegeben, Freitag auf Samstag, und angeblich haben Saudi-Arabien, China und USA eingewirkt auf beide Seiten. Es kam dann auch zu persönlichen Telefonaten mit den Leuten, die Militäroperationen geführt haben auf beiden Seiten, wo man um einen Waffenstillstand gerungen hat, der dann auch relativ rasch beschlossen wurde, wo beide Seiten dann den Sieg für sich beansprucht haben. Das ist klar, das ist die Propaganda. Aber er hält bis jetzt. Indien hat gesagt, die Operation Sindhor ist nur vorläufig abgebrochen. Es ist kein Ende in dem Moment, wo Pakistan Übergriffe macht, beziehungsweise wieder Terroraktivitäten beobachtet werden, wird die Operation Sindhor wieder gestartet.
Gerade im Kaschmir gibt es ja immer wieder Scharmützel zwischen diesen beiden Konfliktparteien. Gab es je, und beide Länder sind Atommächte, gab es je die Gefahr oder gibt es die Gefahr einer nuklearen Auseinandersetzung?
Das ist sehr schwer zu sagen. Natürlich, die Nuklearkeule wird immer wieder verwendet, um Angst zu erzeugen, um die Welt in Aufruhr zu versetzen und um vielleicht auch Trump und Konsorten zu bewegen, hier einzugreifen. Die Pakistanis und auch die Inder haben in Seitensätzen immer wieder erwähnt, immerhin geht es hier um zwei Nuklearmächte, wir haben die Arsenale dafür. Sie haben jetzt also nicht konkret gesagt, dass sie das einsetzen würden, aber es war immer wieder im Gespräch. Man muss ja daran denken, es gibt ja zwei Verträge zwischen Indien und Pakistan, wo einerseits der Wettlauf der nuklearen Rüstung beschränkt werden sollte und ein anderer Vertrag, in dem jeder Konflikt auf friedliche Art und Weise gelöst werden sollte. 1998 hat Indien den ersten Nukleartest gemacht, daraufhin folgte Pakistan, hat also auch dann einen Nukleartest gemacht. Und dann gab es einen Regierungsvertrag zwischen Indien und Pakistan zur Vermeidung eines nuklearen Konflikts. Und was ist noch passiert? Warum erfolgte dieser Angriff? 2019 hat sich eine Befreiungsfront gegründet, nachdem Modi Jammu und Kaschmir in die Unionsregierung einbezogen hat. Wie gesagt, nukleare Auseinandersetzung, also meiner Einschätzung nach wäre es nicht so weit gekommen, aber es hätte ja auch gereicht. Das war ja ein Drohnenkrieg und ich habe gelesen, da war ich schon kurz vorm Abflug von Delhi, dass es angeblich schon Drohnen über Neu-Delhi gesichtet worden sind. Das kann ich nur als Gerücht in die Welt.
Und die Aktion, die das Ganze gestartet hat, ist ja vergleichsweise klein, aber trotzdem in ihrer Machart sehr skurril. Also eine Handvoll, rekapitulieren wir kurz die Ereignisse vom 22. April. Eine Handvoll Terroristen, ich glaube, es waren nicht mehr als 4 oder 5, ja. Die sind dort in diesem kaschmirischen Hinterland unterwegs gewesen, haben indische Wanderer gestoppt, haben sie geprüft, ob sie gewisse Suren aus dem Koran auswendig können. Wenn sie das nicht konnten, natürlich als Hindus natürlich nicht, sind sie auf der Stelle erschossen worden. Auch mit Sniper-Taktiken, also Scharfschützentaktiken, Heckenschützentaktiken, sind diese Wanderer getötet worden. Welche Motive stehen jetzt hinter diesem Terrorangriff, der ja in der Kleinstadt Pehelkem erfolgt ist, also die wirklich weit vom Schuss ist und die im indischen Unionsterritorium Jammu und Kaschmir liegt?
Ja, es war ja eine Hochzeitsgesellschaft, die da oben war eigentlich. Und Indien hat sofort beschuldigt Pakistan, dass es damit zu tun hat, weil diese Befreiungsfront ein Ableger der Laskhar-e-Taiba sein soll, eine islamistische Terrororganisation. Pakistan hat das bestritten. Der pakistanische Verteidigungsminister hat klargestellt, dass es diese Laskhar-e-Taiba gar nicht mehr gibt, diese Muttergesellschaft oder Muttergruppe in Pakistan. Und er hat noch was Interessantes ganz am Anfang gesagt. Er hat gesagt, Pakistan hat 30 Jahre lang die Drecksarbeit für den Westen, vor allem USA, Großbritannien und dem restlichen Westen, erledigt. Und die müssen jetzt die Rechnung dafür bezahlen. Das war nicht gut, dass sie da hier mitgemacht haben.
Also die indische Seite gesagt?
Nein, der pakistanische Verteidigungsminister.
Der selbst
hat gesagt, sie haben die Drecksarbeit für den Westen erledigt, wo er recht hat. Denn die Terroristen, die in Pakistan angesiedelt waren, waren eine Manövriermasse ständig für die USA, auch im Krieg Sowjetunion-Afghanistan. Da haben die Terroristen oder die pakistanische Seite mitgewirkt, beziehungsweise man hat Pakistan ja bis an die Zähne aufgerüstet seitens der USA und auch militärisch also ausgebildet, weil man nicht wollte, dass die frühere Sowjetunion zu viel Einfluss in Asien gewinnt über Afghanistan. Und also da muss man Pakistan insofern in Schutz nehmen, als es hier immer, natürlich haben die früheren Regierungschefs da mitgemacht, es war immer irgendwo ein Spielball der Großmächte um Einfluss in diesem Raum. Was jetzt genau dahinter steckt, das ist wahnsinnig kompliziert. Mein Verdacht ist, es gibt ja hier eine globale geostrategische Machtverschiebung durch den Regierungsantritt von US-Präsident Trump, der hier alle Paradigmen auf den Kopf stellt. Er verhandelt mit den Russen, er verhandelt mit China, er war jetzt gerade in Saudi-Arabien, hat einen riesigen Investitionsauftrag an Land gezogen. Er ist auch im Ukraine-Russland-Krieg bemüht, hier einen Frieden zu stiften. Und das gefällt den Globalisten nicht, die ja anstreben eine One-World-Regierung.
Du hast ja gesagt, also auch bei seiner Rede in Riyadh hat er ja einige Dogmen absolut zerbröselt.
Er hat davon gesprochen, wir brauchen, es muss wieder nationale, also souveräne Nationalstaaten geben. Und diese ganzen Globalisten-Paradigmen, die sind hinfällig. So wird das auch nicht weitergehen. Und da glaube ich, dass im Hintergrund, natürlich es gibt Geheimdienste aus den früheren Regierungen und es gibt eben diese globalistischen Gruppierungen, die das absolut nicht wollen. Und denen kommt diese geostrategische Machtverschiebung jetzt in die Quere. Und mir kommt das vor wie ein wildes Um-sich-Schlagen. Hier ein Konflikt, dort ein Konflikt. Ukraine, Russland ist ja auch im Grunde ein globalistisches Projekt, um Russland zu destabilisieren.
Also es wäre durchaus möglich, dass es von ganz anderer Stelle inszeniert worden ist, ja, um hier was hochbrennen,
warum,
zu lassen.
Oder? Weil Indien ist den Globalisten sowieso ein Dorn im Auge. Es ist ein mächtiger Staat. Es ist ein mächtiger Staat innerhalb der BRICS-Gruppe. Und ich habe einen Hebel in Indien. Ich setze einfach an bei den Ethnien und bei den religiösen Brandherden. Und das hat man jetzt wieder getan. Modi musste ja reagieren. Die Inder, die Hindus haben erwartet von ihm, dass er hier einen Gegenschlag setzt, wenn hier 26 Menschen umgebracht werden. Und das hat er auch getan. Darum habe ich auch nie daran gedacht, dass es einen Nuklearkrieg geben wird. Er musste einfach etwas tun.
Ja, auch wie dieser, es gibt ja noch einige Hintergrundstories zu diesem Attentat, dass der erfolgt ist. Angeblich hat es ja von dieser, also pakistanischen Terrorgruppe ist es vollzogen worden und in diesen Bergen im Kaschmir wirklich weit weg vom Schuss. Und da hat es vorher, es gibt Gerüchte, dass es da sehr intensive Nachfrage gegeben hat nach Satellitenbildern dieser Region. Und zwar bei einer US-Firma, aber seitens eines pakistanischen Unternehmens, ja, der und eines Unternehmens, also einer Figur, die also auch nicht ganz astrein ist.
Mehr es oder ist es gibt hier in Colorado sind die ganzen Geodatenfirmen angesiedelt, unter anderem Maxar. Maxar liefert an die Regierungen verschiedener Staaten in der ganzen Welt Satellitenaufklärungsbilder, und zwar Hochpräzisionsbilder neben anderen Geodaten. Und dieses Maxar hatte als Partner ein pakistanisches Unternehmen, dass diese Satellitenaufnahmen auch früher immer wieder verwendet hat. Der Inhaber dieser Firma, ein US-Pakistani, war 21 für ein Jahr im Gefängnis, weil er verklagt wurde, illegal Hochleistungsrechner nach Pakistan verkauft zu haben und auch illegal Satellitenbilder weitergegeben zu haben. Und dieser Pakistani hat gute Beziehungen zu den Nuklearentwicklern in Pakistan und zu den Verteidigungskreisen. Und trotzdem hat diese Maxar-Firma, nachdem der Mann aus dem Gefängnis entlassen wurde, die Firma dieses Mannes als offiziell als Partner auf die Webseite gestellt. Und als Partner darf diese Firma die Daten abfragen, ohne jetzt vorher um Genehmigung ansuchen zu müssen. Interessanterweise wurde 2023 diese Maxar-Firma an einen sogenannten aufgekauft von einem Heuschreckeninvestor, der übrigens zurzeit gerade in Deutschland alles aufkauft, was nicht nied- und nagelfest ist.
Mhm. Ist ja gut günstig.
Ja, und interessant ist noch etwas, diese Maxar hat ja an die Ukraine die Aufklärungsdaten geliefert, um sich gegen zu informieren über die russischen Stellungen und so weiter. Mitte März hat Donald Trump den Ukrainern den Zugriff zu diesen Maxar-Daten untersagt. Das heißt, die Ukraine war dann im Blindflug unterwegs. Man könnte sagen, Trump hat indirekt den Russen geholfen, mehr Stellungen einzunehmen. Und die Ukraine ist also mehr oder weniger hilflos herumgeirrt ohne diese Daten.
Jetzt bist du gerade zurückgekehrt aus Indien eben. Du warst 2 Wochen im Land, hast dich dort eher in der Gegend rund um Delhi aufgehalten und auch in Varanasi, 780 Kilometer nördlich von Delhi. Wie hast du denn diese Konfliktsituation, diese Brisante in den letzten Wochen erlebt, dort praktisch vor Ort?
Ja, also in Varanasi haben mir die Leute, was sicher das betrifft uns nicht, wir sind eine heilige Stadt, das ist eine jahrtausendalte Pilgerstadt. Es hat sich keiner drum geschert. Mir ist dann nur aufgefallen, dass nach dem dritten Tag der Scharmützel da oben haben die Leute schon alle am Handy ständig Nachrichten geschaut. Und trotzdem haben wir auch in Delhi die Inder immer wieder versichert, wir haben keine Sorge, Modi weiß, was er tut. Er ist ein Stratege, er muss ja etwas tun, weil das kann man so nicht stehen lassen.
Also wirklich Vertrauen in die Führungspersönlichkeit.
Ja. Und wir haben ja schon 4 oder 5 Kriege an dieser Grenzregion erlebt. Wir werden auch das wieder schaffen. Das ist ja auch, was Trump gesagt hat, zu salopp am Anfang. Die kämpfen wir schon hunderte Jahre lang.
Das bricht aber auch keine Hysterie aus, deswegen.
Nein, das Einzige, was ich gesehen habe, war bei meinem Abflug am 10. Mai, dass bei den internationalen Flügen eine Masse an Indern waren, die mit großem Gepäck, mit 6, 7 Gepäckstücken in die Welt hinausgeflogen sind. Und ich habe manche gefragt, ich habe gesagt, naja, die fahren jetzt zu Verwandten, da bleiben sie 2 Monate dort in London und 2 Monate in den USA.
Das war jetzt gerade meine nächste Frage, wie schätzen denn die Inder diesen Konflikt ein? Das heißt also, die Wohlhabenderen haben gesagt so, wir verreisen jetzt mal ein bisschen und warten, ob das abkühlt.
Habe ich auch den Eindruck gehabt, dass das eher so ein bisschen eine fluchtähnliche Reaktion war. Na, gehen wir halt einmal zu den Verwandten, wollten wir eh schon. Mir hat ein Inder erklärt, na Mai ist immer Reisezeit, da fahren sie immer weg. Mhm. Aber es war auch interessant, mein Tuk-Tuk-Fahrer, der am Anfang sehr gelassen war, hat dann eine Zugreise gebucht aufs Land in ein Dorf. Und diese Zugreise, die wurde storniert. Also die konnte er gar nicht antreten. Da war er schon ziemlich konsterniert und auch besorgt.
Also doch auch in der breiten Bevölkerung angekommen, die ganze Situation und durchaus. Du hast ja in dieser Zeit auch sehr interessante Leute getroffen in Indien, unter anderem auch Maneka Gandhi, die Schwiegertochter von Indira Gandhi. Du wirst ja demnächst ein Interview mit ihr führen, das wir hier auf 1 sehen können und präsentieren werden. Dein Fazit nach dieser Reise, du bist ja schon sehr oft dort gewesen, bist ja eine beste Kennerin des Landes und der Region und der Leute.
Ja, Maneka Gandhi, ich kenne sie schon sehr lange. Sie war eine Politikerin, sie war mehrfach Ministerin, Frauenminister, Sozial-, Umweltminister, Entwicklungsminister und so weiter. Parlamentarierin, hat dann 1992 eine Tierschutzorganisation gegründet, und zwar die über ganz Indien geht. Und sie ist natürlich ein Hindu und vertritt das Prinzip von Ahimsa, also Gewaltlosigkeit, ist auch absolute Vegetarierin. Und sie wird mir ein Interview geben über ihre Tierschutzorganisation, weil hier spielen sich in Indien schon sehr beunruhigende Dinge ab, von der Tierquälerei angefangen bis zur Vergewaltigung von Tieren, was in den letzten Monaten sehr gestiegen ist, hat sie mir mitgeteilt. Und es gibt generell eben dieses große Problem in der Gesellschaft, die Lebensweisen aufgrund religiöser Einstellungen zwischen den Hindus und den Muslimen, weil der Zugang ist da ein anderer. Die Hindus verehren ihre Kühe, die sind nicht heilig, hat sie mir gesagt, sondern eine Kuh, wer eine Kuh hat, kann eine Familie versorgen, deshalb respektieren sie das und essen auch kein Rindfleisch, was die Muslime aber wieder tun. Dafür essen die Muslime kein Schweinefleisch, was aber die Inder wieder tun, zeitweise. Und auch so die Lebensgewohnheiten sind völlig anders. Also die Konflikte sind immer da, auch wenn es nach außen hin ruhig scheint, ist dieser Konflikt, der in Indien aufgrund der ethnischen Vielfalt und der religiösen Einstellungen ist immer noch da.
Der schwelt unter der Oberfläche. Wie schätzt du das jetzt ein? Deine Zukunftsprognose, mittelfristig bleibt dieser Waffenstillstand?
Ich glaube schon. Indien hätte so viel zu verlieren. Indien hat sehr, sehr viel zu verlieren, wenn das wirklich ein intensiver Krieg wird. Pakistan hat gar nichts zu verlieren, lebt von Krediten des Internationalen Währungsfonds. Die Wirtschaft ist also ziemlich im Eimer. Beide Länder haben sich ja gedroht, wenn das so weitergeht. Indien hat den Handel angedroht, den Handel einzustellen, auch Pakistan. Außerdem hat Indien den Indus-Wasservertrag gekündigt, der ist jetzt noch immer auf Eis gelegt, wird aber nicht ewig so bleiben. Die Lufträume sind immer noch gesperrt, das wird sich aber auch auflösen. Also ich denke, dass die Telefonate China, Saudi und USA hier einiges in Aussicht gestellt haben, wo beide Seiten sagen, na, das ist alles noch gescheiter, als einen Krieg zu führen.
Liebe Cornelia, vielen Dank wieder für dieses Gespräch. Gerne. Und danke für deinen Besuch.